Werbung.
Spurensuche-HörerInnen kennen vielleicht diesen Moment. Man will unbedingt wissen, wie es weitergeht. So schnell wie möglich. Zum Beispiel direkt nach der Landung, wenn das Flugzeug am Gate steht und man eigentlich nur die nächste Folge starten möchte. Aber das Netz streikt, kein Signal, kein WLAN und die Roaming-Gebühren sind atemberaubend. Für solche Momente gibt es Saily. Saily von den Machern von NordVPN ist ein eSIM-Service. Das bedeutet, kein physischer SIM-Kartentausch mehr, keine lästige Suche nach einem lokalen Anbieter am Flughafen, einfach die App herunterladen, das passende Datenpaket auswählen und Saily aktiviert sich automatisch nach der Ankunft. Saily bietet Datenpakete für über 200 Ziele weltweit, ob Kurztrip oder Langzeittour. Saily bietet flexible Pakete für jede Reiseart und jedes Budget. Und wer unterwegs auch auf Sicherheit achten möchte, Werbe-, Tracker- und Malware-Schutz sind inklusive. Also kein Stress mehr mit Roaming-Paketen, kein verzweifeltes WLAN-Suchen in Flughafencafés, einfach landen, einschalten, weiterhören. Mit dem Code SPUREN, kleingeschrieben, gibt es 15% Rabatt auf das erste Saily eSIM-Datenpaket. Einfach die Saily-App herunterladen und den Code beim Checkout eingeben oder direkt zu saily.com/spuren gehen. Den Link gibt es auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Spurensuche mit Alexander Wittlings und Johanna Heckelei. Heute präsentieren wir euch den zweiten Teil unseres Live-Podcasts mit dem Trierer Oberstaatsanwalt Erik Samel und dem Volksfreund-Chefreporter Rolf Seidewitz.
Im ersten Teil haben wir mit Rolf und Herrn Samel bereits über den Arbeitsalltag eines Oberstaatsanwalts und eines Gerichtsreporters gesprochen und über einige der spannendsten Fälle geredet, die die beiden zusammen erlebt haben. Wenn ihr die vorherige Folge verpasst habt, kann ich es euch wärmstens empfehlen. Ansonsten wollen wir euch auch nicht weiter auf die Folter spannen und wünschen viel Spaß mit Teil 2 unseres Interviews.
Herr Samel hat es ja gerade schon angesprochen, er ist ja dafür bekannt, dass er immer als einer der Ersten dann auch am Tatort oder vor Ort sich über die Sache informiert. Vielleicht kann er uns heute Abend ja mal ein bisschen was Neues noch erzählen, denn ein ganz aktueller Fall ist ja der Mord, Dreifachmord, viele werden es wissen, auf den Kapverdischen Inseln. Tatverdächtig ist ja da ein junger Mann aus der Vulkaneifel, der seinen leiblichen Vater, die Stiefmutter und deren Tochter an Weihnachten getötet haben soll. Jetzt ist Kapverden ja nicht in der Vulkaneifel oder so, sondern das ist ja schon ein paar Kilometer entfernt und Deutsch wird da auch nicht gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass es relativ schwierig ist, da auch an Informationen ranzukommen. Jetzt waren Trierer Ermittler erst kürzlich vor Ort und Herr Samel war selbst mit vor Ort. Also es ist ja schon ungewöhnlich, dass Ermittler und Staatsanwälte aus Trier dann auf den Kapverden ermitteln. Da würde mich mal interessieren, liegen Sie da am Strand auch mal zwischendurch oder was machen Sie denn eigentlich? Haben Sie einen Dolmetscher? Wie geht das vor sich?
Also zunächst muss ich natürlich vorweg schicken, Sie haben es ja schon gesagt, Herr Seidewitz, es ist ein laufendes Ermittlungsverfahren, sodass ich zu den Inhalten des Verfahrens tatsächlich nichts sagen kann. Das möge man mir bitte nachsehen. Aber zum Grundsatzprozedere kann ich natürlich was sagen. Also wenn Sie es gerade Kapverden ansprechen, hier haben wir ja unterschiedliche Faktoren. Also zum einen, um mal darauf einzugehen, weil Sie sagen, ich bin dafür bekannt, dass ich gerne mit am Tatort bin. Das hat letztlich einen Grund, weil die Staatsanwaltschaft ist die Herrin des Ermittlungsverfahrens. Das heißt, wir haben die Sachleitungsbefugnis und sind letztlich auch dafür verantwortlich, wie die Ermittlungen laufen und wie die Ermittlungen geführt werden bis zum Schluss und stehen damit voll in der Verantwortung. Und man muss es sich so vorstellen, wenn ich von der ersten Stunde an dabei bin und mache mir einen eigenen visuellen Eindruck vom Tatort, von der Leiche, von den Gegebenheiten dort, dann nehme ich das mit, das speichere ich ab und habe ein ganz anderes Vorstellungsvermögen nachher für die Hauptverhandlung, um das dann auch so entsprechend präsentieren zu können. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt in dem Bereich. Ansonsten, was jetzt gerade so übergreifende Ermittlungen angeht, die Sie eben angesprochen haben, das muss man sich so vorstellen. Das basiert alles auf Rechtshilfe, das sind internationale Rechtshilfeverträge, Rechtshilfeabkommen zwischen den Staaten. Das ist innerhalb der Europäischen Union einfacher. Da arbeiten die Länder sehr, sehr eng zusammen auf Vertragsbasis mit Ländern außerhalb der Europäischen Union. Jetzt hier das angesprochene Beispiel Kapverden, haben wir vertragslose Rechtshilfe. Das heißt, alles geht den diplomatischen Weg. Das heißt, wir müssen mit allem, was passiert, über die Ministerien, über die Botschaften, über die auswärtigen Ämter und so weiter gehen. Und das muss also letztlich auf dem Diplomatenweg mit dem jeweiligen Land abgestimmt werden. Und das ist sehr, sehr kompliziert. Und das ist die ureigenste Aufgabe der Justiz dann. Also es ist dann weniger Sache der Polizei. Die Polizei hat ihre eigenen Kanäle, die sie bedient, über das Bundeskriminalamt, über internationale polizeiliche Verträge. Aber alle Ermittlungsergebnisse, die dann am Tatort in diesem Land, welches Land das auch immer sein mag, gewonnen werden, die müssen natürlich auch irgendwie zu uns in das Verfahren. Und wir sind in dem Moment, wo ein deutscher Staatsbürger eine Straftat im Ausland begeht, erstmal zuständig, insbesondere wenn er dann in unserem Bezirk seinen Wohnsitz hat, wie das jetzt hier der Fall ist, und dann sind wir im Boot. Und das führt dann auch zum Beispiel dazu, dass wenn so ein Verfahren losgeht, wie jetzt an Weihnachten, sich dann Weihnachten erstmal erledigt hat in dem Moment. Also da haben wir dann am 24. morgens angefangen und haben dann, bis wir letztlich die erste Festnahme und Ergebnisse hatten, dann durchgezogen die nächsten 3 Tage am Stück. Und aber sie müssen natürlich, also auch in den anderen Ländern, wie jetzt auf den Kapverden, da werden Ermittlungen geführt, da ermittelt die Polizei, da gibt es eine örtliche Staatsanwaltschaft, die ermittelt, und das ist nicht anders wie bei uns auch. Und diese Ermittlungsergebnisse müssen ja zu uns. Das heißt, ich muss Rechtshilfe ersuchen stellen, die müssen über die zuständigen Stellen weitergeleitet werden, die müssen in dem Land genehmigt werden durch die Ministerien, und dadurch müssen sie einen Kontakt aufbauen. Das geht natürlich heutzutage viel, viel einfacher, als das früher war, durch E-Mail und Digitalisierung als solche. Aber sie können natürlich Beweismittel nicht alle digitalisieren. Ne? Also Spuren, DNA-Spuren und so weiter, die müssen trotzdem irgendwie hierher. Und dann muss man sich mit den Kollegen vor Ort austauschen. Und so entsteht dann sowas, dass dann deutsche Ermittler dann in das jeweilige Land fliegen, dass man sich dann auch dort mal den Tatort anschaut, dass man dort sich eigene Eindrücke verschafft, mit den Kollegen bespricht, was haben die dort alles ermittelt, welche Spuren haben die erhoben und wie kommen die Sachen nach Deutschland.
Okay, wir halten also fest, das ist eine Mischung aus Bürokratie. Sie müssen flexibel sein in Ihrem Beruf, aber Sie müssen ja auch kreativ sein. Also wir haben ja eben über diesen Fall gesprochen mit der Frauenleiche, die nicht aufzufinden war, wo Sie dann eine Puppe entsprechend präpariert haben. Wie ist das denn bei diesen Fällen, wie kommen Sie auf die Ideen, dass Sie so ermitteln können oder so zu Ergebnissen kommen?
Einen großen Anteil hat da natürlich die Polizei. Also jetzt gerade, wo Sie jetzt den Fall mit der Frauenleiche ansprechen, das ist dann die Kriminaltechnik, die sich sowas ausdenkt zum Beispiel, und sowas vor allem dann auch die Grundlagen dafür schafft, um so eine Rekonstruktion, wie wir das bezeichnen, dann zu machen. Und generell sind die Kriminaltechniker für alle Arten von Rekonstruktionen zuständig, auch jetzt wie die Aufnahmen des Tatortes, also dass wir heutzutage auch in der Lage sind, mit 3D-Technik Tatorte zu visualisieren und auch möglichst alle möglichen Spuren, die wir finden, wirklich so festzuhalten, dass wir im Laufe des Verfahrens die auch noch wirklich zu 100% zuordnen können. Denn Sie wissen ja, das ist die Schwierigkeit, Sie haben am Anfang einen riesengroßen Topf mit Beweismitteln und Spuren. Teilweise wissen Sie aber noch nicht, wo die Sie hinführen. Und die Spur 23, deren Sie vielleicht heute kein so großes Gewicht noch zuordnen, wird vielleicht in 4 Wochen total wichtig, weil jetzt ein Zeuge da ist oder aber der Beschuldigte sich eingelassen hat und das dann eine ganz andere Relevanz bekommt. Und deswegen ist es natürlich wichtig, die Sachen möglichst so authentisch zu sichern. Und das geht heutzutage mit digitalen Methoden sehr, sehr gut, dass man in jeder Zeit des Verfahrens in der Lage ist, das entsprechend zu rekonstruieren.
Aber sowas ist auch immer ein bisschen ein Rennen gegen die Zeit, oder? Beweise zu sammeln.
Ja, Beweise sind natürlich flüchtig. Das heißt, die wirklich objektiven und relevanten Beweise müssen wir möglichst schnell am Tatort sichern, weil insbesondere, wenn ich einen Tatort habe, der draußen ist, unterliegen natürlich solche Spuren Umwelteinflüssen jeglicher Art, sei es jetzt Regen, Eis, Schnee, Sturm, was auch immer. Auch DNA kann verloren gehen. Das sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und man sagt ja nicht umsonst, dass auch so die ersten Tage und Stunden die relevantesten sind, um sich möglichst nah an den Täter heranzuarbeiten. Weil je mehr Zeit der Täter hat, umso mehr Möglichkeiten hat er vielleicht auch Spuren, Sekundärspuren, dann vielleicht noch zu beseitigen. Also Dinge des Opfers, die er mitgenommen hat oder das Tatwerkzeug oder was auch immer.
Ein Fall, wo zwischen dem Geschehen selbst und dem Auffinden der Leiche viel Zeit vergangen ist, ist der Fall Tanja Kreff, die ja auch erst nach vielen Jahren, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele es waren, 10 Jahre, glaube ich, um die 10 Jahre gefunden wurde. Es war eine Studentin, 21-jährige Studentin, die auf dem Sommerfest der Fachhochschule verschwunden ist. Und man hat sie trotz groß angelegter Suchaktionen nicht gefunden, bis eines Tages Waldarbeiter durch Zufall, weil sie ein Stück gerodet haben, die sterblichen Überreste der jungen Frau dann entdeckt haben. Das war natürlich auch kein Ruhmesblatt für die Ermittler, muss man klipp und klar so sagen. Die haben ja alles Mögliche durchsucht und dann wird der Leichnam, die sterblichen Überreste werden ausgerechnet, einen Steinwurf von der Stelle entfernt gefunden, jetzt ein bisschen zugespitzt gesagt, wo die junge Frau damals verschwunden ist. Aber da hat man natürlich, und deswegen komme ich auf den Fall, nicht mehr viel von Spuren und so weiter gefunden. Das war ja in der Zwischenzeit alles längst weg. Und das war natürlich auch für die Rechtsmediziner, obwohl sie es versucht haben, schwierig, dann letztendlich definitiv sagen zu können, daran ist die Frau definitiv gestorben. Man konnte dann nur Mutmaßungen anstellen, dass sie vermutlich, vielleicht auch weil sie zu viel getrunken hatte oder unvorsichtig war, über die Klippe gestürzt ist und sich dabei das Genick gebrochen hat. Aber es sind halt viele Fragen offen geblieben und einige davon hätte man zumindest beantworten können, wenn die junge Frau damals unmittelbar nach dem Geschehen gefunden worden wäre, oder, Herr Sammel?
Da gebe ich Ihnen absolut recht. Sicherlich, wenn in dem Moment, wo Sie eine Leiche finden, die frisch gefunden wird, wo der Todeszeitpunkt noch nicht lange zurückliegt, haben Sie natürlich eine bessere Ausgangslage, um Spuren zu sichern, um Toxikologie zu machen, um all diese Dinge zu machen, als wenn Sie dann nachher forensisch nur noch die Knochen als Überreste haben. Das ist gar keine Frage. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ohne da jetzt zu sehr aufs Detail mal einzugehen, ich denke, das Verfahren hat ja ein gutes Jahrzehnt die ganze Region hier beschäftigt und ich würde in der Retrospektive sagen, zum einen, wir sehen ja auch die Vergleiche, was bundesweit so passiert, ist der Aufwand, der in dem Verfahren getrieben worden ist, ist bundesweit nahezu einzigartig. Auch wenn er unterm Strich natürlich über lange Jahre ergebnislos war. Aber ich glaube, sehr, sehr gute Affirmation dafür ist, wenn man sich vorstellt, wir haben in diesem Verfahren über all die Zeit nicht die Nadel im Heuhaufen gesucht. Wir haben den Heuhaufen erstmal gesucht.
Jetzt folgt den Ermittlungen in den meisten Fällen dann ja auch ein Prozess. Und Sie sind dann ja der Ankläger. Wie bereiten Sie sich auf so einen Prozess erstmal vor, also vor allem mental?
Na ja, gut. Sie steigen natürlich bei diesen größeren Prozessen vorher nochmal im Wege des Aktenstudiums ein. Und da kann ich jetzt natürlich die Brücke schlagen, wieder zu der Thematik am Tatort sein. Wenn ich von der ersten Minute an in dem Verfahren drin bin und erlebe das letztlich live mit, auch die Ermittlungen und gestalte die Ermittlungen aktiv mit, indem man am Tatort steht, indem man sich zusammen mit der Rechtsmedizin oder mit der Kriminaltechnik oder mit der Mordkommission abspricht, was machen wir jetzt, was tun wir jetzt. Und da ist ja dann auch die zentrale Aufgabe der Staatsanwaltschaft, dann richterliche Beschlüsse zum Beispiel einzuholen, nur um das mal am Rande zu sagen, für Ermittlungsmaßnahmen, über die ein Richter entscheiden muss. Da ist jetzt eine Telefonüberwachung oder die Auswertung einer Funkzelle. Dann haben Sie das verinnerlicht und dann lebt man das von Anfang an mit und umso geringer ist natürlich dann auch der Aufwand, sich in dieses Verfahren, wenn der Prozess losgeht, nochmal einzuarbeiten. Natürlich gehört dann auch Aktenstudium dazu. Man schaut sich die einzelnen Zeugenaussagen nochmal an. Man guckt sich die Beweismittel nochmal an, denn sie bearbeiten als Dezernent ja nicht immer nur gerade dieses eine große spektakuläre Verfahren, sondern ich habe eine ganze Reihe, also jeden Monat kommen bei mir 50, 60 neue Verfahren dazu, die ich auch wieder erledigen muss, weil sonst mein Dezernat irgendwann letztlich überlaufen würde. Das sind viele Verfahren, die für die Öffentlichkeit einfach uninteressant sind. Normale kleinere Verfahren, zum Beispiel jetzt Betäubungsmittel, Drogenverfahren und so weiter. Und das läuft ja alles permanent nebenher. Und dann muss ich mich natürlich für den Prozess dann auch nochmal teilweise einlesen, wenn der dann nach Monaten startet. Und so schaut man sich das an vorher, um dann nochmal im Thema zu sein, wenn es dann auch in der Hauptverhandlung daran geht, die Zeugen zu befragen. Teilweise macht man das dann auch von Verhandlungstermin zu Verhandlungstermin, weil man ja dann das Beweisprogramm des Gerichtes kennt, was an dem Tag passiert, und da bereitet man sich dann individuell nochmal drauf vor.
Legt man die Beweise da immer komplett sachlich vor oder wird man da als Anwalt teilweise auch bewusst emotional?
Ja, die Anwälte werden sicherlich teilweise emotional, die Staatsanwälte normalerweise eher nicht. Auch wenn ich durchaus dafür bekannt bin, dass ich auch gerne Anwälten mal dann in die Parade gehe und mich jetzt da nicht davor scheue. Grundsätzlich muss man sagen, das wird ja gerade im Fernsehen oder so, was sich sehr, sehr ans amerikanische System anlehnt, auch immer so ein bisschen als Parteienprozess dargestellt. Das haben wir ja in Deutschland eigentlich nicht.
Wir haben keine Jury.
Wir haben nicht nur keine Jury, das deutsche Strafrecht ist ganz anders aufgebaut. Also das angloamerikanische Rechtssystem kennt tatsächlich diese Parteien. Das heißt, der amerikanische Staatsanwalt, der ist Partei. Das heißt, der ermittelt und ermittelt einseitig, weil er will seinen Fall gewinnen. Und deswegen ermittelt er auch nur zu Lasten des Beschuldigten oder des Angeklagten. Und auf der Gegenseite ist dann die Partei der Verteidigung, die dann ihre eigenen Ermittlungen auch teilweise durchführt in diesem Rechtssystem. Und das ist schon so der kontroverse Parteienprozess. Und das haben wir in Deutschland tatsächlich nicht. Die Staatsanwaltschaft ist per se von Gesetzes wegen eine objektive Behörde. Das heißt, wir ermitteln sowohl für als auch gegen den Beschuldigten.
Auch wenn Ihnen die Anwälte gerne das Gegenteil vorwerfen?
Auch wenn uns gerne die Anwälte das Gegenteil vorwerfen, richtig. Aber das ist unsere Aufgabe. Auch wenn man in die Historie, also rechtsgeschichtlich jetzt reinschaut, wie die Staatsanwaltschaft entstanden ist, auch ganz früher mal als Kontrollinstanz der Gerichte, im Prinzip als unabhängige Instanz von den Richtern. Das ist so ein Überbleibsel aus der Weimarer Republik von damals noch, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber Fakt ist eigentlich, dass wir, um auf Ihre Frage zurückzukommen, schon sehr objektiv und möglichst professionell diese Beweise darbieten, denn wir klagen dann an, wenn wir einen hinreichenden Tatverdacht haben. So steht das im Gesetz. Und das sind diese berühmten 51% Verurteilungswahrscheinlichkeit.
Rolf, wie nimmst du das denn wahr, dass alles so abläuft, wie Herr Sammel das geschildert hat, also dass der Staatsanwalt nüchtern, objektiv ist und die Anwälte?
Naja, es hängt natürlich auch von Personen ab, und Sammel sagt ja selbst, also er ist schon mal jemand, der gerne auch mal aus der Hose springt, wenn er attackiert wird. Also, aber wie gesagt, das naturell ist halt unterschiedlich, das gilt aber jetzt nicht nur für die Staatsanwälte, das gilt für die Richter ganz genauso und es gilt natürlich auch für die Anwälte. Da haben sie Anwälte, die eher sachlich und zurückhaltend und zurückgenommen sind. Und sie haben natürlich auch Anwälte, ohne Namen zu nennen, die gerne eine Showveranstaltung da aufführen, was dem Mandanten vielleicht gefällt, aber letztendlich eher kontraproduktiv ist.
Und wie ist das bei deinem Job, Rolf, wenn du Texte schreibst für den Trierischen Volksfreund? Wo ist da die Grenze zwischen Aufklärung und Sensation? Weil Sensationen verkaufen sich natürlich besser.
Ich bin ja nicht der Aufklärer. Der Aufklärer ist ja die Staatsanwaltschaft bzw. die Ermittlungsbehörden. Die sind ja dazu da, aufzuklären. Ich bin ja dazu da, die Leute zu informieren über das, was ist. Natürlich werde ich das Thema dann auch in der Regel einordnen und ich werde es gegebenenfalls auch kommentieren. Aber ich bin ja kein Aufklärer. Das ist ja nicht der Job, wie ich ihn verstehe, jetzt in Bezug auf Gerichtsberichterstattung.
Mussten Sie sich denn schon mal über einen Titel bei uns ärgern, Herr Sammel?
Fangfrage. Nein, tatsächlich, nein, also nein, tatsächlich nicht. Also manchmal ja, manchmal, wenn ich dann Artikel lese, kommt es schon mal vor, dass ich mir die Frage stelle, war der jetzt in einer anderen Hauptverhandlung als ich? Aber in der Regel nicht.
Das hat aber jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja, nein, aber ich kann vielleicht mal erzählen, das ist mir eben noch eingefallen. Er hat ja erzählt, wie er vorgeht in einem Fall, wenn er zum ersten Mal mit einem Kriminalfall, vermeintlichen Kriminalfall konfrontiert wird. Ich erzähle einfach mal, wie jetzt am Beispiel der Kapverden ich in so einem Fall vorgehe, wenn ich von so einer Info erfahre. Die war natürlich jetzt spektakulär. Also wenn ich höre, Dreifachmord auf dem Kapverden, das ist ein Thema, was mich ja zunächst mal nicht interessiert. Aber wenn ich höre, und das hat mir tatsächlich ein Vögelchen gedeutet, das ist jemand aus der Vulkaneifel, der da festgenommen worden ist und der verdächtigt ist, dann stehen bei mir die Ohren natürlich oben und dann ist das auf einmal ein richtig dicker Fall für eine Regionalzeitung, wie wir sie sind. Und dann versuche ich natürlich innerhalb kürzester Zeit an möglichst viele und auch seriöse Informationen zu kommen. Das war jetzt hier natürlich auch nicht so einfach, weil Kapverden ist eben nicht vor der Haustür und ist eben nicht deutschsprachig, sondern dort wird Portugiesisch gesprochen und es ist verdammt weit weg. Gut, ich bin dann halt hingegangen, habe im Internet mir die Medien von dort aufgerufen. Es gibt da schon etliche Zeitungen, auch Online-Zeitungen. Dank Übersetzungsprogrammen, die es ja gibt, hat man ja diesen Text dann rucki-zucki auch ins Deutsche übersetzt und hat dann schon mal einen Grundstock an Informationen. Natürlich habe ich parallel dazu auch eine Anfrage an, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob es die Staatsanwaltschaft war oder die Polizei. Oft bei so dicken Fällen ist es tatsächlich so, dass die Staatsanwaltschaft dann die Informationshoheit besitzt. Das heißt, dass die Polizei da gar keine Auskünfte gibt, sondern an die Staatsanwaltschaft verweist. Und dann darf Samin mir auch nichts sagen, sondern das muss dann sein Chef machen. Der fragt dann ihn und der erzählt ihm. Und das bisschen, was übrig bleibt, das kriege ich dann hingelegt. Na, das ist meistens nicht viel. Jetzt war das im Fall der Kapverden, aber dass die getötete Familie in Röttgen bei Aachen lebte und ich Kontakt zu der dortigen Zeitung bekam. Und gemeinsam haben wir dann recherchiert, also der Kollege, der dort für diese Sachen zuständig ist und ich. Und wir haben dann eine ganze Menge eigentlich rausgefunden, weil das Lustige ist, dass die Aachener Zeitung, die gehört zu Medienhuis. Medienhuis, ein belgischer Verlag, die unter anderem auch in Luxemburg Zeitungen haben, das Wort und andere. Und die haben auch eine portugiesische Zeitung. Die haben also portugiesische Redakteure, die sozusagen, die sie dann angefixt haben, sie sollen mal nachhören, was da jetzt genau war. Und dann bekamen wir über diesen Weg dann Informationen. Und so haben wir die Informationen dann immer untereinander ausgetauscht, sodass wir relativ, sag ich mal, up to date waren. Und dann haben wir natürlich noch versucht, über die Polizei, auch über nicht offizielle Kreise an Informationen heranzukommen. Und letztendlich, glaube ich, ist es uns so gelungen, wenigstens einen relativ großen Grundstock an Infos zu bekommen, der deutlich über das hinausging, was offiziell verlautbaren gelassen wurde. Und das ist eigentlich so ein Fall, der so ein bisschen exemplarisch zeigt, wie man vorgeht, wenn man selbst in so einem Fall berichtet.
Aber Herr Samel, es ist jetzt nicht so, dass Sie die Zeitung lesen und dann da was Neues erfahren von Herrn Seidewitz, oder?
Nein, nein, tatsächlich nicht. Das wäre schlecht.
Sie haben eben gesagt, dass es manchmal ja auch ein bisschen Ärger zwischen Oberstaatsanwaltschaft und Verteidigern gibt. Ist man denn da immer in so einer Kontrahentenrolle oder arbeitet man auch oft genug mit den Verteidigern zusammen?
Also ich würde sagen, weder noch Kontrahentenrolle würde ich auf keinen Fall sagen. Das hat so was Subjektives. Rolle ja. Letztlich nimmt ja jeder seine berufliche Rolle ein, die er sich ausgesucht hat oder die ihm zugewiesen ist. Das ist bei mir halt die Staatsanwaltschaft mit den Aufgaben, die ich in dieser Berufsrolle auskleide und auszukleiden habe, von Ermittlungen über Anklageerhebung, über Vertretung dieser Anklage in der Hauptverhandlung, mit dem Ziel, dass das Gericht sich eine Überzeugung bilden kann, die dazu führt, dass der Beschuldigte dann auch seiner gerechten Strafe zugeführt wird. Und der Verteidiger hat natürlich seine eigene Rolle. Er hat die Rolle, die Rechte seines Mandanten zu wahren, das ist ja auch völlig legitim und gesetzlich so verankert. Deswegen ist der Verteidiger als solches ja auch ein, ganz abstrakt gesagt, Organ der Rechtspflege von seiner beruflichen Stellung her. Herr Seidewitz hat es eben angedeutet, es ist halt immer nur die Frage, wie wird diese Rolle wahrgenommen? Und aus Sicht der Staatsanwaltschaft jetzt formuliert, verstehe ich persönlich konstruktive Verteidigung darin, wenn ein Verteidiger sachlich agiert, wenn er da den Finger in die Wunde legt, wo vielleicht eine Ermittlung nicht gemacht worden ist oder wo sich vielleicht Zweifel ergeben im Sinne seines Mandanten. Keiner von uns ist perfekt, ne? Wir sind alle Menschen und jeder versucht seinen Job zu machen, so gut er kann. Und das ist für mich konstruktive Verteidigung, also die Wahrung der Rechte, die sachliche Wahrung der Rechte des Mandanten über den Verlauf des Prozesses. Was ich für weniger konstruktiv halte, auch das ist eben schon angesprochen worden, ist diese sogenannte Konfliktverteidigung. Das ist auch eine Verteidigungsrichtung, die sich über Jahrzehnte etabliert hat. Da gibt es auch Bücher dazu. Und Konfliktverteidigung als solche zielt aus meiner Sicht nur darauf ab, Fehler zu generieren. Und man überschüttet das Gericht mit Anträgen, man stellt Anträge über Anträge in der Hoffnung, dass irgendwann Fehler gemacht werden, juristische Fehler gemacht werden, also weniger Fehler in der Sache, in der Aufklärung, sondern juristische Fehler gemacht werden, die dann sich übertragen in das Urteil und die ich dann nachher als Verteidiger angreifen kann im Rahmen einer Revision eines Rechtsmittels, um dieses Urteil wieder zu kippen. Das kann eine Strategie sein, ja. Erfahrungsgemäß ist sie aber aus meiner Perspektive in den seltensten Fällen positiv für den Mandanten.
Jetzt geht es bei Ihnen ja nicht immer nur um Mord und Totschlag, sondern auch sehr viel um organisierte Kriminalität. Wie unterscheiden sich solche Fälle, die ja mehr Ihr Alltag sind, von den großen Kapitalfällen? Wo sind da die Herausforderungen?
Der zentralste Unterschied ist der, bei Mord und Totschlag haben Sie ja ein singuläres Ereignis zunächst mal. Also wir haben es eigentlich so, dass bei den Kapitaldelikten wir in den meisten Fällen eine Täter-Opfer-Beziehung haben. Täter-Opfer-Beziehung muss man sich so vorstellen. Das heißt nicht, die haben was miteinander gehabt oder die sind verwandt oder kennen sich oder befreundet oder irgendwas. Täter-Opfer-Beziehung ist für uns Ermittler eigentlich schon dann gegeben, wenn das Opfer und der Täter sich irgendwie mal gekannt haben oder irgendeinen Kontakt hatten, sich irgendwie getroffen haben oder aber der Täter das Opfer längere Zeit beobachtet hat. Also da gibt es einfach eine, im weitesten Sinn eine Beziehung. Im Bereich der organisierten Kriminalität sind sie natürlich deutlich abstrakter. Das heißt, organisierte Kriminalität, da richten sich die Ermittlungen ja meistens gegen mehrere Personen, gegen Strukturen, die sie aufklären müssen. Also das ist sehr, sehr viel komplexer und teilweise natürlich auch sehr, sehr viel abstrakter und langwieriger von der Ermittlungsarbeit.
Aber auch gefährlicher, oder?
Das kann so sein, ja. Muss es nicht immer, aber organisierte Kriminalität ist per se halt jetzt nicht der Kaufhausdieb von nebenan, sondern da sprechen wir entweder von Bandenstrukturen, die meistens länderübergreifend agieren, international agieren. Da sprechen wir von Rockerkriminalität, also alles, was es so an Outlaw-Motorcycle-Gangs gibt, ohne da jetzt spezielle Clubs zu nennen. Die kann sich jeder selbst ausmalen. Die sind bundesweit bekannt. Also immer dann, wenn sich Menschen zusammenfinden oder jetzt wie zum Beispiel an dem Beispiel des bundesweiten Cannabis-Komplexes, den wir jetzt gemacht haben, auch das war eine größere Struktur, die da ermittelt werden musste. Immer dann, wenn sich Leute zusammenfinden, die sich sagen, hey, wir in Anführungszeichen gründen jetzt eine kleine kriminelle Firma und unser Lebensmotto oder unsere Hauptgeldeinnahmequelle besteht darin, dass wir Straftaten begehen. Das kann Betäubungsmittelhandel sein, das kann Cannabishandel sein, das können Waffenschiebereien sein, das kann auch Zwangsprostitution sein. Alles, was so im Portfolio ist, womit man sehr gut und viel und schnell Geld verdienen kann.
Man sieht es ja manchmal in so amerikanischen Krimiserien, dass Oberstaatsanwälte bedroht werden, umgebracht werden, vielleicht sogar sie standen auch schon mal unter Personenschutz. Wie real ist diese Bedrohung für Sie tatsächlich? Also werden Sie oft bedroht oder?
Also man muss das unterscheiden. Zunächst mal ist es so, dass Bedrohungen in Anführungszeichen ein Stück weit zu unserem Job mit dazugehören. Also kommt immer wieder vor, dass wir gerade in der Hauptverhandlung, am Ende der Hauptverhandlung, sich dann der Frust des Angeklagten entlädt und der entlädt sich in der Regel interessanterweise immer gegen die Staatsanwaltschaft und nicht gegen das Gericht, das ihn ja eigentlich verurteilt. Also die Bösen sind am Ende des Tages immer wir. Die Frage ist dann, wie ernst muss ich sowas nehmen? Ist das jetzt eine spontane emotionale Entladung, wo jemand einfach seinen Frust Luft macht oder steckt da eine gewisse Ernsthaftigkeit dahinten dran? Wir haben unabhängig von der organisierten Kriminalität, wenn man bundesweit schaut, immer mal wieder Fälle, wo man sieht, wenn eine hohe Emotionalität hinten dran steht, dass Menschen dann sozusagen ausrasten, auch teilweise vor dem Hintergrund von psychischen Störungen und dann tatsächlich Justizbedienstete, auch Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte durchaus mal gewalttätig angehen, bis hin, dass die erschossen werden. Das sind glücklicherweise Einzelfälle, aber es kommt vor und es zeigt, dass sie das in solchen Dingen gar nicht so sehr antizipieren können, weil es oft aus der Situation heraus entsteht. Bei der organisierten Kriminalität ist es jetzt so, gerade weil sie da sehr, sehr lange und intensiv ermitteln, teilweise über Jahre hinweg, um überhaupt in diese Strukturen reinzukommen und teilweise sehr viel im verdeckten Bereich agieren, mit verdeckten Ermittlern, mit Vertrauenspersonen, ist diese Beziehung in Anführungszeichen natürlich deutlich intensiver. Die agieren professioneller, das kann ein Vorteil, aber ein Nachteil sein. Vorteil dann, wenn sich diese Gruppierung sagt, naja, wir wollen eigentlich mit den Ermittlungsbehörden uns gar nicht so sehr anlegen, weil das ist geschäftsschädigend. Es ist in dem Moment dann ein Nachteil, wenn Emotionalität hineinkommt. Das heißt, wenn sie jetzt zum Beispiel clanartige Strukturen haben, wo es dann um Frage Familienehre und so weiter geht. Also da spielen immer viele Komponenten mit rein und da wird es dann von der Ernsthaftigkeit von solchen Bedrohungslagen dann schon mal deutlich nachhaltiger und deutlich stärker. Und das geht dann weit über so eine emotionale Spontanentladung hinaus, sondern da muss man dann hin und wieder, und das ist mir auch schon so gegangen, durchaus davon ausgehen, dass solche Leute einem dann nach dem Leben trachten. Und nur wenn es genügend Anknüpfungstatsachen gibt, kommt es dann auch letzten Endes zu solchen Schutzmaßnahmen, wie es jetzt bei mir zum Beispiel in den letzten Jahren dauerhaft der Fall war. Wobei man natürlich sagen muss, das ist jetzt per se kein Luxus, sondern eher schon eine nicht unerheblich einschneidende Maßnahme in das Privatleben.
Ja, weil da jederzeit jemand neben Ihnen herläuft oder mehrere Personen.
Genau, also sie stimmen im Prinzip ihren kompletten Tagesablauf ab, sind also komplett fremdbestimmt. Also so, ich gehe jetzt mal spontan ein Eis essen, ist nicht. Das funktioniert dann nicht. Also da wird alles geplant und abgestimmt. Und auch jeder private Besuch, und sei es auch der Besuch beim Arzt, wird dann begleitet. Und das, wie gesagt, das hat jetzt keinen Promi-Status, wie man es jetzt aus dem Fernsehen kennt, wenn irgendwelche Bodyguards neben einem herlaufen, sondern das ist schlicht und ergreifend einschneidend und daran muss man sich gewöhnen.
Sie reden da jetzt so ganz sachlich drüber. Wie behalten Sie denn einen ruhigen Kopf in so Momenten?
Ich glaube, das ist Mentalitätssache einfach. Ich habe mir ja also bewusst dieses Segment organisierte Kriminalität ausgesucht, weil es mich reizt, weil ich es persönlich spannend finde, jetzt gerade im Bereich der Schwerstkriminalität zu arbeiten. Und so findet letztlich jeder sein Segment und seine Nische bei der Staatsanwaltschaft, was ihn am meisten fasziniert und interessiert. Und das ist halt bei mir der Bereich. Und wenn man sowas macht oder in diese Bereiche geht, dann kauft man sich das mit ein. Und ich will nicht sagen, man weiß das im Vorfeld, weil letztlich ist jede Situation anders, in die man hineingeworfen wird. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Man bereitet sich mental so ein bisschen darauf vor. Und da bin ich jetzt eher so der Typ dafür, das handhabt jeder anders, dass ich mich mental damit auseinandersetze im Vorfeld. Und natürlich auch mein Leben anders gestalte, also deutlich gefahrenpräventiver gestalte und auch anders unterwegs bin.
Wie ist das bei dir, Rolf? Haben dich Sicherheitsfragen schon mal in deiner Arbeit irgendwie eingeschränkt? Ich meine, du hast ja auch Kinder, dass du irgendwie gesagt hast, nee, das veröffentliche ich jetzt lieber ohne meinen Namen.
Nee, muss ich sagen, also ich bin da auch nicht so ängstlich. Ich weiß es von anderen Kollegen, wo es der Fall ist, die Artikel dann anonym veröffentlicht haben. Ich habe das noch nicht gemacht und ich bin allerdings auch noch nie bedroht worden, muss ich sagen, von daher. Ich meine, man wird häufiger mal beschimpft, teilweise auch anonym, aber das war jetzt nie so, dass ich ernsthaft mir Sorgen um meine Gesundheit gemacht hätte.
Jetzt ist es ja nicht nur das Gericht, das Sie beide verbindet, sondern Sie haben beide auch nebenbei als Rettungsassistenten gearbeitet. Tatsächlich haben sich ja damit 2008 auch mal eine Zuschauerin im Sitzungssaal wiederbelebt, die einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlebt hat. Was macht man in solchen Situationen? Also wie fühlt sich das an?
Ja gut, Sie haben es ja schon gesagt, ich habe ja noch so einen Zweitberuf tatsächlich, den ich seit frühester, also unmittelbar nach dem Abitur, habe ich eine Berufsausbildung zum Rettungsassistenten damals gemacht und auch während dem Studium in dem Beruf gearbeitet und seitdem immer noch ehrenamtlich. Insofern war das für mich eher so ein bisschen, die Routine, die man dann eingedrillt hat. Ungewöhnliche Location sicherlich, man rechnet dann nicht damit. Aber wir haben ja im Rettungsdienst auch Bereitschaftsfälle, also oder dass man jetzt auch mal als First Responder zum Beispiel irgendwie unterwegs ist, so wie es jetzt zum Beispiel auch hier jetzt seit geraumer Zeit die Region der Lebensretter gibt als Instrument. Da ist man ja dann auch in solchen Freizeitsituationen dann gegebenenfalls mal im Einsatz. Und dann spult man letztlich das Erlernte möglichst professionell ab.
Ich war damals nicht im Gerichtssaal, aber hatte dann auch wieder durch ein Vögelchen schnell davon erfahren. Samuel hat gerade, oder Prozess ist unterbrochen worden, Samuel hat gerade reanimiert, erfolgreich. Daraufhin bin ich natürlich direkt in den Gerichtssaal gefahren, habe mir ihn geschnappt, weil ich dachte, warst zwar nicht dabei, aber da machst du jetzt eine Geschichte draus. Was man bei der Gelegenheit auch noch sagen muss, und ich glaube, da bin ich richtig informiert, der hat ja nicht nur einmal reanimiert, sondern zweimal reanimiert. Sie haben doch auch mal irgendwann auf einer Autobahn bei einem Unfall, glaube ich, jemanden reanimiert. Oder der Unfall resultierte aus einem Herz-Kreislauf-Stillstand, weiß ich nicht mehr, und sind dafür sogar noch mit irgendeiner Rettungsmedaille ausgezeichnet worden.
Ja, es war tatsächlich so ähnlich. Also ich kam privat in der Nähe von Mering oben auf der Autobahn an einem, in Anführungszeichen, Unfall vorbei. Das war kein Unfall, das war ein rechts abgestelltes Fahrzeug aufgrund eines internistischen Notfalls. Und hab gesehen, dass da eine Frau am Rand lag und habe dann angehalten und habe dann zusammen mit den Kollegen von der Polizei, die mehr oder weniger zeitgleich eingetroffen sind, dann die Frau reanimiert, bis der Rettungsdienst kam. Ist uns auch tatsächlich sekundär gelungen, erfolgreich zu reanimieren. Das heißt, sie hat nach meinem Kenntnisstand dann auch nachher überlebt, so wie auch die Dame da in dem Gerichtssaal. Und das hat dann im Nachhinein, wenn Sie es jetzt so sagen, fällt es mir auch tatsächlich wieder ein dazu, geführt, dass ich den Preis für Zivilcourage vom Oberbürgermeister hier bekommen habe.
Ja, das war's dann auch schon mit der ersten Live-Aufnahme von Spurensuche. Mehr Infos zu allen Fällen, über die wir heute auch geredet haben, findet ihr auch auf volksfreund.de/Spurensuche. Wie immer könnt ihr uns auch gerne schreiben an podcast@volksfreund.de. Vielen, vielen Dank an unsere beiden Gäste, Dr. Erik Samel und Rolf Seidewitz.
Ja, vielen Dank.
Und natürlich auch vielen Dank an unser Publikum. Vielleicht könnt ihr einmal für die Zuhörer zu Hause einmal sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.